Ja, eigentlich habe ich mir eine andere Begrüßung überlegt gehabt. Wenn jetzt der Bernd nicht so viel gesagt hätte, dann wäre ich hier nach vorne gekommen und gesagt, ja, wie Pastor Bernd gesagt hat, ich komme aus dem Süden, ich komme aus Togo und bringe euch. Aber hautfarbemäßig haut es nicht ganz hin. Okay. Wer von euch war denn heute bei der ersten Predigt schon da, nur damit ich weiß? Okay. Dann mache ich so eine ganz, ganz kurze Wiederholung oder einen Einstieg von der ersten Predigt. Es geht um geistliches Wachstum. Und Gott will, dass wir immer wachsen. Und die Familie Gottes wächst immer. Und jeder, der in die Familie reinkommt, für den hat auch viel Wachstum vorgesehen. Schlagen wir nochmal auf in Epheser 4. Da steht was über euren Pastor. Epheser 4, Vers 11. Wer mag denn ein bisschen was rausfinden über seinen Pastor? Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden. Also er hat die Pastoren gegeben, damit die Heiligen zugerüstet werden, also ihr für das Werk des Dienstes. Das ist der Grund. Und alles, was Gott macht in unserem Leben, bedeutet immer Zunahme an Gutem. Es geht immer weiter. Und ich habe Vormittag gesagt, und das wiederhole ich nochmal, das Leben, das Gott für uns geplant hat, ist nicht so wie das Leben dieser Pflanze, die einmal produziert worden ist und immer stehen bleibt, sondern das Leben, das Gott für uns hat, ist ein Leben, das immer weitergeht. Und es gibt so zwei Stadien, wie wir leben können. Ne, zwei Stadien. Also im Pflanzenreich gibt es Wachstum oder Welken und bei uns in unserem Leben gibt es genau dasselbe. Entweder wir wachsen, auch geistlich, und wenn wir aufhören, geistlich zu wachsen, dann ist eben selten Stillstand, sondern dann ist Rückschritt. Weil der Strom, in dem wir schwimmen, der Strom der Welt, wir sind nicht von dieser Welt, leben in dieser Welt, aber der Strom der Welt geht nicht Richtung Meer von Gott. Amen. Sondern er geht in die andere Richtung. Und es ist wie wenn du auf einer Rolltreppe stehst. Wenn du zufällig die falsche Rolltreppe erwischt, die in die falsche Richtung geht, dann musst du dich ganz schön anstrengen, damit du an dem Punkt ankommst, wo du sein willst. Und wenn wir auf der Rolltreppe der Welt stehen oder in der Welt stehen, dann ist es oft eine ganz schöne Anstrengung, dass wir mit dem, was Gott für uns hat, dann an dem Punkt ankommen, wo Gott uns haben will. Aber er hat uns die Muskeln gegeben, damit wir hier durchdringen. Amen. Und dann habe ich noch kurz was gesagt, dass es drei Altersstufen gibt, so von Menschen. Das ist ja nichts Neues, ne? Es gibt Säuglinge, es gibt Kindesalter, dann so eine Übergangsphase, die man das Erwachen der vollkommenen Weisheit nennt, Teenageralter. Und dann Mannesalter oder Erwachsensein. Und jetzt möchte ich über das Mannesalter ein bisschen sprechen. Vorher schauen wir uns noch an, Epheser Kapitel 5, Vers 1. Epheser 5, 1. So werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns hingegeben als Gabe und Opfer Gott zum lieblichen Geruch. In der Hoffnung für alle steht, ihr seid Gottes geliebte Kinder, daher sollt ihr in allem seinem Vorbild folgen, geht liebevoll miteinander um, so wie auch Christus euch seine Liebe erwiesen hat. Aus Liebe hat er sein Leben für uns gegeben und Gott hat dieses Opfer angenommen. Das ist so der Übertritt, oder wenn ich das tue, ist das so der Übertritt vom Kindesalter ins Mannesalter. Gottes Nachahmer zu sein und in allem zu versuchen, so zu handeln, wie Jesus handelt. Als Christ müssen wir uns immer wieder bewusst machen, was eigentlich das Zentrum ist. Was ist eigentlich das Zentrum? Wer von euch hat noch so ein Alter? Ich glaube, die meisten könnten es schaffen, wo man sich erinnern kann, was eine Schallplatte ist. Das war diese große, schwarze, dünne Scheibe. Weiß jeder, was eine Schallplatte noch ist? Das ist die schwarze CD, die größer ist. Und die Schallplatte hat man immer auf den Plattenspieler gelegt und in der Mitte war so ein Dorn. Und über der Dorn musste in der Mitte sein, damit sich alles um die Mitte dreht. Und dann die Singles, die hatten so ein größeres Loch und da gab es noch so einen Adapter. Wenn man den nicht hatte, dann konnte man schon versuchen, die Single draufzulegen. Man konnte auch so die Nadel auf der Single dann so runterlassen. Und es hat sich alles gedreht und es ist genauso viel Energie verbraucht worden. Nur der Klang, der dann aus den Boxen kam, war ein bisschen anders. Es war ein richtiges Katzengejammer. Und genau so ist es, wenn die Mitte nicht passt. Wenn wir jetzt von Mannesalter reden oder von geistlicher Reife, dann dreht sich alles um die Mitte und die Mitte sind nicht wir. Sondern die Mitte ist Jesus Christus und den Plan, den er für uns hat. Und wenn wir uns um die Mitte drehen, dann und in der Spur bleiben, die vorgezeichnet ist auf dieser Schallplatte, dann kommt genau das raus, was wir gerade gelesen haben, im Epheser 5, wo steht, Gott zu einem lieblichen Geruch, oder man kann es auch anders sehen, Gott zu einem Wohlklang. Dann kommt aus den Boxen das raus, was Gott will, wie sich's anhört, nämlich eine tolle Musik. Unser Leben ist ein toller Klang, wenn wir der Spur folgen, die Gott für uns vorgezeichnet hat. Also er ist in der Mitte. Und was charakterisiert jetzt so ein Mannesalter? Was charakterisiert jetzt so einen Christen, der reif ist? Wir haben ja vorher, also wenn du jetzt die Vormittagspredigt nicht gehört hast, dann möchte ich dich ganz, ganz stark dazu ermutigen, die dir runterzuladen, weil da ist alles drin, was so Charakteristiken sind für geistliche Babys und Charakteristiken sind für Kindschaft zum im Herrn. Und wenn du jetzt sagst, naja, die brauche ich mir eigentlich nicht runterladen, die betrifft mich nicht, dann sei doch so nett und lad's wenigstens runter, damit du weißt, was du anderen erzählen sollst. Aber es könnte sein, dass wenn du es anhörst, dass vielleicht einige Bereiche in deinem Leben gibt, wo man zumindest noch so streift. Okay, also was ist es das? Mannesalter, eine Kennzeichnung von einem geistlich reifen Christen, der erwachsen ist, wenn wir uns Jesus als Vorbild nehmen, ist das Leichtnehmen der weltlichen Dinge. Wir leben alle in der Welt, sind nicht von dieser Welt, aber was hat denn wirklich die Bedeutung in unserem Leben? Das, was in der Welt passiert oder das, was wir in unserer Beziehung mit Jesus Christus erleben, das Auswirkungen hat auf die Welt. Und da schauen wir im Hebräer 11, Vers 24. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Er wollte lieber mit dem Volk Gottes Ungemach leiden, als zeitliche Ergötzung der Sünde zu haben, da er die Schmach Christi für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er sah die Belohnung an. Also da war Mose ein Mann mit Berufung, der eigentlich in Saus und Braus lebt. Besser kann er es eigentlich gar nicht haben. Mehr Reichtum konnte er zu seiner Zeit nicht haben, mehr Freiheiten konnte er zu seiner Zeit nicht haben. Also alles, was die Welt zu bieten hat, hatte Mose. Alles. Und er hat sich dann aber entschieden, der Berufung, die auf seinem Leben ist, zu folgen. Und er hat gewusst, was das für Konsequenzen hat. Das ist das, was einen reifen Christen auszeichnet, wenn es nichts Wichtigeres gibt, als den Plan zu erfüllen, den Gott auf deinem Leben hat. Und er hat einen Plan. Und er führt uns und leitet uns durch seinen Heiligen Geist in den Plan. Aber Mose wollte nicht dem Plan folgen, den die Welt für ihn hat, weil auch die Tochter des Pharaos hatte einen Plan für ihn, sondern er wollte den Plan folgen, den Gott für ihn hat. Die Prioritäten in unserem Leben zeigen unsere geistliche Reife. Was sind die Prioritäten? Lass uns schauen in Matthäus 6, 33. Aber das kennt ihr auswendig, oder? Denn da steht, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch solch alles hinzugelegt werden. Das geht in Bayern viel leichter, weil wir haben Trachten. Aber so ist es nicht gemeint. Trachtet aber, was ist das Schlüsselwort in diesem Vers? Das Schlüsselwort in diesem Vers ist zuerst. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles hinzugelegt werden. Das ist eine Wenn-Dann-Verheißung. Wir wollen alle Verheißungen, wir wissen alle, Gott ist gut. Amen. Wir wissen, er hat uns viele Sachen verheißen und er will uns alles schenken, das wissen wir. Er will immer, dass es uns gut geht und hat alles vorbereitet, alle Zeit, damit er uns aus Schwierigkeiten befreit, damit er uns das gibt, was wir brauchen. Es ist immer da, immer da. Das bedeutet nicht, dass wir nicht manchmal auch durch schwierige Zeiten gehen. Wenn du jeden großen Mann Gottes anguckst, es ist keiner dabei, der es nur leicht gehabt hat. Wenn du Jesus anschaust, seine geistliche Karriere hat auch gar nicht so toll begonnen. Ja, da hat er in seiner Heimatstadt gepredigt und keiner hat gesagt, du bist der Messias. Und niemand hat gesagt, hey, das war eine tolle Predigt. Dabei hatte er die größte Berufung. Aber er ist der Berufung gefolgt. Aber was können wir da sehen? Gott hat einen Plan und wir müssen zuerst nach dem trachten, was er braucht. Wenn wir das machen, dass wir zuerst nach dem trachten, was er braucht, und zwar nicht grundsätzlich im Leben, sondern jedes einzelne Mal immer wieder, das an erste Stelle stellen, wenn wir das tun, dann kriegen wir den zweiten Teil des Verses. Der da ist, so wird euch solches alles hinzugelegt werden. Und jetzt ist aber so, dass unser ganzes Denken dem doch eigentlich widerspricht. Wenn wir schauen, wie unsere Erziehung läuft, wenn wir schauen, wie unsere Gesellschaft läuft, dann ist es doch so, du musst zuerst schauen, dass es dir gut geht. Und wenn du schaust, dass es dir gut geht, dann kannst du ja auch noch was für die anderen machen. Aber im Reich Gottes ist es genau andersrum. Es gibt einen, der schaut, dass es dir gut geht und wir müssen dem Plan folgen, den er für uns hat. Das ist geistliche Reife. Jesus hat nie die Priorität gehabt, dass es ihm gut geht, sondern hat immer die Priorität gehabt, den Plan zu erfüllen, den Gott für ihn hat. Schauen wir mal Jakobus 1, Vers 12. Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskreis des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemand. Ein jeder aber wird versucht von seiner eigenen Begierde und gelockt, falsch gelesen. Wenn er von seiner eigenen Begierde empfangen hat und gelockt wird, danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor, die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Also da heißt es, Gott versucht uns nicht. Gott bringt uns nicht in die Situationen, wenn es uns schlecht geht, sondern unsere eigene Begierde. Und natürlich wird es vom Feind angestachelt, aber es ist manchmal einfach unser reines Fleisch. Manchmal ist der Feind gar nicht schuld. Wenn du vor dem Kühlschrank stehst, ist es und zu oft reinlangst, dann muss es nicht immer eine dämonische Aktivität sein, die dahinter steht. Manchmal ist es einfach nur dieses Gefühl im Magen, das sagt, ich will. Das ist eine neue Offenbarung für uns, gell? Ich weiß. Manchmal hätten wir gern jemanden, auf den wir alle Schuld schieben können, aber es ist nicht immer alles seins, manchmal ist es auch unseres. Aber hier heißt es, glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Er liebt uns, er hat uns einen Siegeskranz verheißen, aber wir leben in dieser Welt und wir müssen wissen, dass die Welt eigentlich keine Macht hat über uns. Alles, was wir um uns herum sehen, unser Gebet in Zusammenarbeit mit Gott, ist immer stärker als alles, was wir um uns herum erleben. Lass uns schauen in Hebräer. Hebräer, Kapitel 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Also wenn wir jetzt das Reich Gottes an erste Stelle setzen und das tun, was er von uns will, wie bekommen wir jetzt die Versorgung, die wir brauchen? Wie können wir sicherstellen, dass es uns gut geht? Durch den Glauben. Was ist Glauben? Naja, ich glaube es halt. Oder? Ich glaube, dass das so ist. Na, Glaube ist eine feste Zuversicht, ein festes Stehen. Das Zweite, was wir sehen können, was geistliche Reife ausmacht, ist, aber lesen wir zuerst die Schriftstelle, 1. Korinther 4, Vers 3 und 4. Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag verurteilt werde. Auch beurteile ich mich nicht selbst, denn ich bin mir nichts bewusst, damit ich aber nicht gerechtfertigt, sondern der Herr ist es, der mich beurteilt. Das Zweite, was einen geistlich reifen Christen ausmacht, ist, dass wir nicht abhängig sind von Kritik, aber auch nicht abhängig sind von Lob. Wir sind auch nicht abhängig von dem, was andere Menschen über uns denken, sondern wir sind abhängig von dem, was Gott über uns denkt. Wenn ich da heute vorne stehe, möchte ich natürlich, dass ich predige und es euch was hilft. Und natürlich, so wie jeder andere Mensch, will ich auch, dass ihr das toll findet und mich toll findet. Und das will jeder, immer. Das möchtest du auch, wenn du hier vorne stehst. Aber eigentlich ist es völlig egal, weil eigentlich stehe ich da hier vorne nur, weil mich einer toll finden muss und der muss überzeugt sein von dem, was ich hier predige. Und nachdem er euch kennt und euch liebt, wird er mir das sagen, was ich predigen soll, was euch gut tut, was ihr braucht. Vielleicht nicht das, was ihr euch wünscht, aber schon das, was ihr braucht. Aber ich habe nur einen Auftraggeber. Und das ist der Einzige, der mich beurteilt, das ist Jesus Christus. Und wir haben alle den gleichen Auftraggeber, das ist der Einzige, der uns beurteilt oder beurteilen soll, Gott. Er beurteilt uns. Er ist der Einzige, dem wir erlauben sollen, dass er uns beurteilt. Was passiert, wenn ich ganz viel Lob oder ganz viel Kritik brauche? Was passiert? Ich bin nicht mehr abhängig von Gott, sondern ich bin abhängig von Menschen. Ich mache bestimmte Dinge nicht, weil ich mich vor Kritik fürchte. Und ich mache bestimmte andere Dinge, um Lob zu bekommen. Das heißt, ich bin ständig gesteuert, nicht vom Heiligen Geist, sondern ständig gesteuert von Menschen. Was haben wir vorher gelesen? Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles hinzugelegt werden. Solches alles, was ist denn in solchen allen drin? Da ist auch Lob drin. Das heißt, wenn ich das mache, was Gott will, dann kriege ich Lob von ihm, aber auch Lob von den Menschen. Aber Jesus hat zuerst durchgehen müssen durch einige Bereiche, wo es kein Lob gegeben hat und viel Kritik und sie wollten ihn steinigen, aber er hat zuerst das gemacht, was der Vater will. Und das Lob ist nachher gekommen, weil er hat dann schon einige Tausend gehabt, die ihm auch gefolgt sind. Sind nicht alle dran geblieben, dann waren es irgendwann nur noch 120. Aber das Lob kommt nachher. Geistlich reif zu sein, heißt, das Richtige zu tun. Das, was Gott will. Und unbeeinflusst zu sein von dem, was mein Umfeld will. Wie geht es mir mit meinen Kindern? Das ist halt einfach gerade ein aktuelles Thema, deswegen hört ihr das. Die haben alle eine Meinung. Und ich liebe sie. Und die wollen alle was. Sie wollen immer, dass ich ihnen das erlaube und da unterstütze und da unterstütze. Und manchmal mache ich das und manchmal mache ich es nicht. Aber ich mache es nicht. Es gibt keine Entscheidung oder sehr wenige Entscheidungen, die abhängig sind davon, ob meine Kinder mich loben oder ob meine Kinder mich kritisieren. Sondern die Entscheidungen, die ich meinen Kindern gegenüber treffe, sind Entscheidungen, die gegründet sind auf dem, was ich glaube, was richtig ist. Und gegründet auf meiner Liebe zu ihnen. Und irgendwann, für jede Entscheidung, die jetzt für meine Kinder unbequem ist, kommt irgendwann automatisch später das Lob. Ich war gestern bei Bernd und Iris zu Hause und da waren auch die Kinder da und da hat der Bernd eine Anti-Lob-Entscheidung getroffen. Ich erzähle jetzt mal aus dem Trümper Privatleben, aber sowas Spezielles war es gar nicht, aber es war, und zwar ich als Freund des Hauses habe den Kindern Süßigkeiten mitgebracht. Schande über mich. Und ich habe die denen gegeben vor dem Abendessen. Und die waren dann ganz begeistert, Süßigkeiten. Und dann wollten die schon essen und dann hat der Bernd gesagt, nö, vor dem Essen nicht. Und er hat kein Lob dafür bekommen. Von den Kindern. Also es war eine unpopuläre Entscheidung, aber es war die richtige Entscheidung. Aber wenn er das oft genug macht, dann werden ihn die Kinder loben, weil sie sich die Schmerzen beim Zahnarzt sparen und weil sie sich von gesunden Sachen ernähren. Das ist immer eine gute Entwicklung. Wenn ich meinen Jungs jetzt sage, wie lange sie weggehen können, und dann sind sie nicht immer begeistert. Wenn ich ihnen jetzt eine bestimmte Menge Geld zur Verfügung stelle, die ihnen gut tut und nicht so viel Geld, dass sie nicht mehr wissen, wie sie mit Geld umgehen, dann finden sie das jetzt nicht toll. Aber irgendwann, in 5 Jahren oder in 8 Jahren, werden sie mal sagen, hey, wir können mit Geld umgehen, das ist super, danke, dass du uns das gelernt hast. Oder wir haben gelernt, dich zu respektieren. Dann werden sie sagen, danke, dass wir das gelernt haben, dich zu respektieren. Danke, dass du uns gelernt hast, dass man mit älteren Menschen gut umgeht. Danke, dass du uns gelernt hast. Wir haben neulich eine Situation im Auto gehabt, wo es darum gegangen ist, wer leiht wem was, wie lang. Und dann habe ich nur kurz gesagt, schaut einfach, dass ein Gleichgewicht ist. Wenn du mehr gibst als der andere, dann ist kein Gleichgewicht. Und so könnt ihr eigentlich die ganzen Sachen regeln. Es muss ein Gleichgewicht sein. Wenn ich dir was gebe, kann ich erwarten, dass du mir auch was leihst, hin und her. Und seitdem ist das große Thema unter den Geschwistern, dass nicht, wie kann ich am meisten kriegen, sondern sind wir im Gleichgewicht. Manchmal muss ich sie auch ein bisschen wieder inspirieren, das wieder nachzuvollziehen. Aber das sind so einfache Sachen, aber ich habe in der Situation überhaupt kein Lob gekriegt, weil die hätten eigentlich erwartet, dass ich das für sie regle. Also es gibt ganz viele Dinge, wo Menschen gern möchten, dass wir was tun. Und in dem Moment, wo ich was für Lob tue, oder in dem Moment, wo ich Dinge unterlasse, um Kritik zu vermeiden, bin ich Sklave der Person, aber nicht mehr Sklave des Herrn. Und wie oft sind wir an Situationen vorbeigegangen, weil wir uns nicht getraut haben, jetzt was gerade über Jesus zu sagen. Und was war denn das? Das war Angst vor Kritik oder wir wollten Lob. Ich bin vorgestern mit jemandem am Tisch gesessen und der war ganz, ganz offen und gesagt, ja, und da war der Xavier Naidoo da im Fernsehen bei Zimmerfrei oder was, wie das heißt. Und dann hat er so, also das hat mir überhaupt nicht gefallen, weil singen kann der und die Lieder sind auch gut, die sind wenigstens nicht so eindeutig, aber als er dann da am Tisch gesessen ist und hat da die ganze Zeit über seinen Glauben erzählt, also das finde ich, das ist schon wirklich, das kann man einfach nicht machen in unserer Gesellschaft. Und ich finde, das passt einfach nicht. Das passt nicht ins Fernsehen. Und man dachte, ja, dir passt das nicht. Dann habe ich gesagt, das ist schon interessant, dass wenn jemand über seinen Glauben redet, und dann war so ein kurzes, es war im Business-Kontext, der war da ziemlich gerade raus, und dann war haben wir so, naja, Robert, was machst du denn jetzt, Pastor? Hä? Bist du jetzt ruhig oder sagst du jetzt was? Und man dachte, naja, dann sage ich halt was. Was habe ich denn zu verlieren? Ich habe doch nichts zu verlieren. Egal welcher Kunde, bei wem ich bin, ist doch keiner mein Versorger, ist doch niemand mein Chef. Es gibt doch keinen Menschen auf der Erde, der mein Chef ist. Es gibt doch nur einen und der beurteilt mich am Schluss. Ich habe einfach gesagt, was ich gemeint habe, dass es richtig ist. Ich gehe jetzt nicht ins Detail, aber es war gut. Für uns beide. Die Wahrheit ist immer gut, auch wenn man es nicht hören will. Und meine Beurteilung im Himmel, glaube ich, hat einen Punkt gekriegt. Er hat sich nicht gleich bekehrt und war jetzt nicht auf dem Boden und hat sich niedergekniet und hat gesagt, darf ich errettet werden? Soweit ist das nicht gegangen, aber zumindest habe ich das Geschwätz gestoppt. Und habe gesagt, man muss aufstehen für das, was man wirklich glaubt, wo man dahinter steht. Und dann war seine Reaktion nachher, da war eine Runde, da haben wir ein paar zugehört, seine Reaktion war nachher, also Das muss ich schon zugeben, dass das, was er gesagt hat, das glaubt er wirklich. Trotzdem hat es mir nicht gepasst, und ich dachte, das ist mir egal. Aber wie viele kleine Situationen lassen wir aus, weil wir Lob wollen oder keine Kritik wollen? Und Lob oder Kritik ist völlig irrelevant für einen Christen. Völlig. Weil das einzige Lob, das ich haben will, ist vom Herrn. Und um das zu erhalten, mache ich das, was er mir sagt. Epheser 2, Vers 10. Ich zitiere es einfach. Wir sind dazu berufen, die guten Werke zu tun, die Gott für uns im Voraus bereitet hat. Wir sind nicht berufen, Werke zu tun, die wir uns auswählen, sondern es gibt einen vorgezeichneten Weg. Diese Werke tun wir und er bringt uns in viele Situationen, wo wir jedes Mal in der Situation entscheiden können, mache ich es oder mache ich es nicht. Also ein Kennzeichen für geistliche Reife ist, unbeeinflusst sein von Kritik oder Lob. Hör dir die Kritik von Menschen an und prüf, ob sie berechtigt ist. Ich sage ja nicht, du sollst wie ein stolzer Gockel durchs Leben laufen und sagen, mir kann keiner was sagen. Also du kannst schon Kritik und dich kritisieren lassen und dann sei demütig und schau, ob die recht haben oder nicht. Aber vermeide nichts, um Kritik zu vermeiden. 1. Korinther 13, Vers 5. Die Liebe verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. In der Hoffnung für alle steht, Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil, sie lässt sich nicht reizen und sie ist nicht nachtragend. Geistlich reif zu sein bedeutet, wir lassen uns nicht verletzen und wir sind nicht nachtragend. Warum sagt denn jemand was gegen dich? Warum macht er das? Weil er ein böser Mensch ist? Na, weil er in dem Moment den Eindruck hat, das ist wirklich so. Der kennt dich ja gar nicht. Hast du schon mal was über jemand anders gesagt, wo du nachher herausgefunden hast, dass das überhaupt nicht stimmt? Und du hast es wohlmeinend gesagt vielleicht? Na, du konntest es nur wohlmeinend sagen, weil du bist der Christ. Nichts anderes können wir ja gar nicht sagen. Amen. Die Liebe Gottes wohnt in unserem Herzen. Also, Lob sollte uns nicht bewegen, Kritik sollte uns auch nicht bewegen. Schauen wir uns nochmal was anderes an, und zwar, was macht noch einen reifen Christen aus? Die Fähigkeit, Gott am Wirken zu erkennen. Wenn Gott am Wirken ist, dann müssen wir das feststellen können. Wie können wir das feststellen? Wir können es nicht immer feststellen anhand der Umstände, in denen wir gerade sind. Die Umstände können uns nicht immer sagen, ob Gott gerade am Werk ist. Weil manchmal geht es durch schwierige Phasen durch, um uns an einen Punkt zu bringen, wo wir dann genau das Effektivste tun können. Und trotzdem ist Gott am Werk, aber er muss uns durch verschiedene Kanäle an Positionen bringen manchmal. Und da schauen wir uns, habe ich jetzt eine ganz kurze Bibelstelle, Genesis 37, 1 bis 36. Das lesen wir zusammen. Und zwar ist es die Geschichte vom Josef. Jakob aber wohnt im Land, darin sein Vater, ich lese das lieber aus der Hoffnung für alle, ist uns allen lieber. So, Genesis 37, 1 bis 36. Genesis 37, 1 bis 36. Jakob wurde im Land Kanaan sesshaft, in dem auch schon sein Vater Isaac gelebt hatte. Und so geht seine Geschichte weiter. Jakobs Sohn Josef war inzwischen 17 Jahre alt. Seine Aufgabe war es, die Schaf- und Ziegenherden seines Vaters zu hüten, zusammen mit seinen Halbbrüdern, den Söhnen Bilhas und Silphas. Hinter ihrem Rücken verleumdete er sie bei seinem Vater und verriet ihm alles, was sie trieben. Das geht noch ein bisschen auf die vorherige Predigt zurück. Also auch, ne, der ist 17, der erzählt, was alles nicht gut läuft und so weiter. Dann Jakob liebte Josef mehr als die anderen Söhne, weil er ihn noch im hohen Alter bekommen hatte. Darum ließ er ihn für ihn ein besonders vornehmes und prächtiges Gewand anfertigen. Natürlich merkten Josefs Brüder, dass ihr Vater ihn bevorzugte. Sie hassten ihn deshalb und redeten kein freundliches Wort mehr mit ihm. Eines Nachts hatte Josef einen Traum, den er gleich am nächsten Morgen seinen Brüdern erzählte. Das machte sie nur noch zorniger. Hört mal, was ich geträumt habe, rief er. Also wenn Gott uns was sagt, dann ist es erstmal für uns und es ist nicht immer gut, das anderen zu erzählen. Manchmal schon, wenn es eine Ermutigung ist für andere. Aber überleg vorher, ob es eine Ermutigung ist für andere. Wenn jetzt Gott zu dir sagt, du wirst vor zehntausenden Menschen predigen und sie zum Herrn führen, das mag gut sein für dich, aber du musst es nicht allen erzählen. Nicht, dass jemand eifersüchtig wird. Okay, aber das ist ein ganz anderes Thema. Hört mal, was ich geträumt habe. Wir waren auf dem Feld und banden das Getreide in Gaben zusammen. Da richtete meine sich auf und blieb aufrecht stehen. Eure dagegen bildeten einen Kreis darum und verbeugten sich tief vor meiner Gabe. Was willst du also, König werden und dich als Herrscher über uns aufspielen? Schrien seine Brüder. Sie hassten ihn nur noch mehr, weil er ihnen von diesem Traum berichtet hatte. Bald darauf hatte Josef wieder einen Traum und erzählte diesen seinen Brüdern. Ich sah, wie die Sonne und der Mond und 11 Sterne sich tief vor mir verbeugten, beschrieb er. Diesmal erzählte er den Traum auch seinem Vater. Was soll das, schimpfte er. Bildest du dir etwa ein, dass wir alle, dein Vater, deine Mutter und deine Brüder, uns dir unterwerfen? Josefs Brüder waren eifersüchtig auf ihn, aber seinen Vater ging der Traum nicht mehr aus dem Kopf. Eines Tages trieben Josefs Brüder die Viehherden ihres Vaters nach Sichem, um sie dort weiden zu lassen. Da sagte Jakob zu Josef, geh zu deinen Brüdern nach Sichem und erkundige dich, wie es ihnen und dem Vieh geht. Dann komm wieder und berichte mir. Gut, sagte Josef. Er verließ das Tal von Hebron und machte sich auf den Weg nach Sichem. Dort irrte er auf den Weideplätzen umher, bis er einen Mann traf. Wen suchst du, fragte er, meine Brüder mit ihren Herden. Hast du sie vielleicht gesehen? Ja, sie sind von hier weitergezogen, antwortete der Mann. Ich habe gehört, sie wollen nach Dothan ziehen. Josef ging nach Dothan. Jetzt lassen wir mal ein bisschen was aus. Auf jeden Fall haben die Brüder beschlossen, ihn zu erschlagen. Vers 20, los, wir erschlagen ihn und werfen ihn in einen tiefen Brunnen. Dann haben sie entschieden, nein, sie verkaufen ihn an einen Sklavenhändler, Vers 27. Und einer nur war dabei, der das nicht wollte. Und sie haben ihn dann verkauft nach Ägypten. Und das war so der Start, den er gehabt hat. Also er hat von Gott Visionen bekommen, er ist nur nicht gut umgegangen mit den Visionen, die er hatte. Und er hat sich wirklich unweise verhalten, und das ist jetzt nochmal so ein Link zu der Predigt vom Vormittag. Wenn Gott uns führt, ist es wichtig, dass wir wissen, wie gehen wir denn mit der Führung Gottes um. Ich muss nicht alles immer erzählen, aber der Plan, den Gott für Josef hatte, der war vorgezeichnet. Und er geht weiter. Jetzt lesen wir mal im Genesis 45, Vers 5, einige Kapitel später. Stützt immer ab. Braucht doch deins. Nein, nicht jetzt. Das ist zweier einfach. Und nun bekümmert euch nicht, also seine Brüder kommen zu ihm, es gibt eine Hungersnot, ihre Garben sind leer, seine Garbe ist voll, weil Gott ihn geführt hat. Und nun bekümmert euch nicht und ärgert euch nicht darüber, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn zur Lebensrettung hat Gott mich vor euch hergesandt, sagt dann Josef zu seinen Brüdern. Josef hat eine Verheißung bekommen von Gott, und das Erste, was er erlebt hat, kurz nach der Verheißung, war, dass seine Brüder ihn nicht mehr mochten, weil er nicht gut damit umgegangen ist, dass er in Gefangenschaft gekommen ist, dann ist er ins Gefängnis gekommen. Gott hat ihn immer wieder aus diesen Situationen befreit, aber war immer ein paar Jahre auch in schwierigen Zeiten. Dann war er im Haus des Potiphars, da hat er auch wieder alles richtig gemacht, hat sich richtig verhalten. Dann ist ihm die Frau des Potiphars zum Verhängnis geworden, obwohl er auch in der Situation alles richtig gemacht hat. Und wenn wir aber sehen, was passiert ist und wie dann seine Brüder zu ihm kommen im Kapitel 45, der hat keinen Groll. Der wirft ihnen nichts vor. Und er hat in dem Ganzen, was passiert ist in seinem Leben mit allen Schwierigkeiten, seinen Glauben nie verleugnet. Er hat alles ausgehalten und hat am Schluss ein total offenes, liebevolles, reines Herz. Er sagt, bekümmert euch nicht, ärgert euch nicht darüber. Also manchmal in unserem Leben schaut es nicht so aus, im Äußeren, als wären wir im Plan Gottes. Als würde es Gott gut mit uns meinen, weil links und rechts passieren Dinge, die überhaupt nicht passen. Zumindest zu dem, dass wir glauben, dass Gott uns immer versorgt, aber er versorgt uns immer. Ihr seid ja alle noch da. Amen. Vielleicht haben wir manchmal schwierige Zeiten, das bedeutet nicht, dass wir nicht im Plan Gottes sind. Man sagt, ja, aber Wohlstandsbotschaft und du bist doch Rema und hier, wir sollen doch keine Schwierigkeiten haben. Ja, wir sollen keine Schwierigkeiten haben, aber manchmal gehen wir durch. Weil das macht was mit uns. Ich habe extra vorher den Vers gelesen, Gott führt uns nicht in die Versuchung, aber manchmal, wenn wir in schwierigen Zeiten sind, führt er uns hindurch. Amen. Wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Manchmal ist das zu einfach länger wie zwei Buchstaben. Aber der Plan ist klar. Es ist ein Plan der Herrlichkeit. Amen. Und im Römer 8, 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten wirkt, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Philipper 1, Vers 12. Ich will aber, Brüder, dass ihr wisst, wie alles, was mir begegnet ist, nur mehr zur Förderung des Evangeliums ausgeschlagen hat. Wer schreibt es? Paulus schreibt es. Hat er Schwierigkeiten erlebt? Den haben sie gesteinigt. Der war vom Steinigen, haben sie liegen lassen als tot, weil es. Und es ist nicht ganz klar, ob er auferstanden ist von den Toten in dem Moment. Also nicht von den Toten, sondern ob Gott ihn wieder mit Leben erfüllt hat oder ob er nur wie tot dagelegen ist. Auf jeden Fall ist das nicht so wirklich das, was wir uns erhoffen, was wir bekommen, wenn wir predigen. Aber er sagt dann, ich will aber, Brüder, dass ihr wisst, wie alles, was mir begegnet ist, nur mehr zur Förderung des Evangeliums ausgeschlagen hat. Sagt, alles, was ich erlebt habe, hat mich nur noch eindeutiger gemacht, hat mich nur noch stärker gemacht. Manchmal gehen wir durch Schwierigkeiten hindurch, aber geistliche Reife bedeutet, zu wissen, mit dem Herrn kann ich durch alles durchgehen und ich bekomme meine Instruktionen nicht aus dem Umfeld, sondern ich bekomme meine Instruktionen aus meinem Gebetsleben mit dem Herrn. Ihr habt jetzt dann Praymobil, super Name. Wer gewinnt denn bei Praymobil? Der Herr und du. Da gibt es nur Gewinner, wenn wir mit dem Herrn unterwegs sind. Und er führt uns durch schwierige Situationen durch. Wir schauen alle Western an ab und zu, also vielleicht jetzt nicht mehr, aber ihr habt alle schon mal einen Western gesehen. Habt alle schon mal irgendeinen Film mit Kämpfen gesehen oder Rambo oder Rocky oder ich weiß gar nicht, welche jetzt da modern sind, aber das war so meine Zeit. Und da waren diese Kämpfer. Und da hat kommen können, was will, und die gehen einfach durch. Es waren so Helden. Oder wenn man so eine John Wayne-Einstellung hat, ne? John Wayne, und es kommt irgendjemand und er ist dann überhaupt nicht berührt. Er wusste, er gewinnt immer. Und ich frage mich manchmal, wo sind denn manche Christen oder wo sind denn wir Christen in Bezug auf diese Einstellung? Dass wir wissen, es kann kommen, was will. Der Feind kann probieren, was er will, weil es ist sowieso klar, wer gewinnt. Das ist ja festgeschrieben auf Ewigkeit. Und wir stehen da und er kann machen, was er will. Und es regt mich nicht auf, weil ich weiß, wie der Kampf ausgeht. Wenn du weißt, wer am Schluss die meisten Punkte kriegt, ist es auch nicht so schlimm, wenn er jetzt mal einen Punkt gerade kurz mehr hat wie du oder wenn es jetzt gerade schlechter ausschaut, weil du weißt, ich gewinne den Kampf. Jesus und ich, wir sind immer die Mehrheit. Geistliche Reife bedeutet auch zu wissen, wer man ist in Christus. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung. Ach ja, genau, wo die sind. Amen. Das ist eine gute Intervention. Und wenn irgendwas kommt, Dann können wir die Schultern zurück tun, uns gerade hinstellen und sagen, ja, ich werde immer gewinnen. Ich kann immer zuversichtlich sein, weil der, der Himmel und Erde erschaffen hat, wohnt in mir mit der Kraft, die das ganze Universum geschaffen hat. Es gibt keine größere Kraft. Amen. Die Kraft, die in uns wirkt und durch uns fließt. Und in uns, heißt es, gibt es eine Quelle lebendigen Wassers. Aus uns sprudelt es. Jeder, der mit uns in Berührung kommt, kriegt sprudelndes, geistliches Wasser, wenn wir gerade den Hahn aufhaben. Amen. Halleluja. Geistliche Reife heißt, wir haben ein größeres Bewusstsein über das, wer wir in Christus sind, als das Bewusstsein, wer wir als ganz normale Durchschnittsmenschen sind. Geistliche Reife heißt, dass wenn wir in irgendeine Situation kommen, das Erste, was in uns hochsteigt, die Möglichkeiten Gottes sind und nicht die Unmöglichkeiten, wenn wir im Fleisch sind, aus uns selbst. Geistliche Reife bedeutet, dass ich in jeder Situation zuerst beurteile, dient das dem Plan Gottes, ist es ein Teil vom Plan Gottes in meinem Leben und nicht, dient es meinen fleischlichen Belangen oder wie zufrieden sind andere mit mir. Geistliche Reife bedeutet, ich gehe immer in eine bestimmte Richtung. Und mein Fokus, wie Paulus gesagt hat, eines aber tue ich, darum, was sagt er? Eines aber tue ich, ich jage nach dem Siegespreis der himmlischen Berufung und vergesse, was hinter mir liegt. Das ist geistliche Reife. Gesteinigt zu werden, liegen gelassen zu werden und sagt, ja, aber das im Endeffekt passt es, das macht mir alles nur noch effektiver, es macht mir alles nur noch stärker, alles fördert es, weil es ist ein Stück auf dem Plan. Wie war das im Leben von Josef? Das hat ausgeschaut wie Niederlage über Niederlage über Niederlage, aber er hat nie seinen Glauben verleugnet, er hat die Vision gehabt, er hat gewusst, wo er rauskommt und dann hat er sein ganzes Volk gesegnet, weil Gott ihn in die Position gebracht hat. Und er hat ein ganz anderes Herz entwickeln können in der Zeit. Geistliche Reife heißt, wir lassen uns von nichts in die Flucht schlagen. Wir wissen, wer gewinnt, nämlich wir. Wir sind nicht beeinflusst von dem, was andere Menschen machen. Wir sind nicht beeinflusst von dem, was unsere Regierung macht. Wir sind nicht beeinflusst von dem, was die Wirtschaft macht. Wir sind nicht beeinflusst von dem, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt, sondern wir sind in erster Linie beeinflusst von dem, was Gott in unserem Herzen macht und welchen Plan er für uns hat und in welche Richtung wir gehen sollen. Amen. Halleluja. Und ich schließe ab mit 2. Korinther Kapitel 5, Vers 7. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir haben vorher gelesen, was Glaube ist. Glaube ist überzeugt sein von Dingen, die man nicht sieht. Das heißt, wir wandeln und wir bestimmen unser Leben nicht nach dem, was um uns rum ist und was wir sehen, sondern wir bestimmen unser Leben durch das, was wir wissen, was wir empfangen haben im Gebet, was wir empfangen haben, wenn wir Bibel lesen, was wir empfangen haben, wenn wir ihn preisen, im Lobpreis. Nach dem bestimmen wir unser Leben. Und wir treffen, wir Vater mit seinen Kindern, die richtigen Entscheidungen, nicht die populären Entscheidungen. Die Entscheidungen, hinter denen wir stehen können, nicht die Entscheidungen, die in dem Moment bequem sind. Eltern, die ihre Kinder lieben, treffen Entscheidungen, die ihren Kindern gut tun. Das sind manchmal unbequeme Entscheidungen. Amen. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ihr könnt jetzt nur 2 Stunden über Kindererziehung, aber das lassen wir lieber. Preist dem Herrn, stehen wir alle auf.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das Geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.